ARD.
Stefan Gelbhaar. Bis vor kurzem hat Ihnen der Name vermutlich auch nichts gesagt, es sei denn, Sie leben in Berlin und interessieren sich für Politik. Gelbhaar war seit 2017 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für die Grünen, Wahlkreis Pankow, Sprecher für Verkehrspolitik. Seit einigen Wochen ist der Name mit, ich sag mal, ja, Veröffentlichungen verbunden, die sich als falsch herausgestellt haben. Manche sagen, das war und ist eine Intrige, die ihn die Karriere gekostet hat. Michael, was macht diesen Fall Gelbhaar für dich als jemand mit dem analytischen Blick für journalistisches Arbeiten so aufschlussreich und spannend?
Naja, grundsätzlich finde ich, dass investigative Recherche ist ja so, wenn man so will, die Königsdisziplin der Branche. Da gibt es ja oft auch Journalistenpreise dafür. Und wenn man an die ganz großen Fälle denkt, also wie Watergate oder so, dann sind ja sogar die Journalisten selbst dann bekannt geworden. Also ganz so groß ist der Fall natürlich nicht. Aber der Fall war ja insofern interessant, weil veröffentlicht wurde er ja um die Weihnachtszeit vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und in dem Fall, da hat es dann doch also mindestens einen Fehler gegeben, weil man sich bei der Geschichte, das ist ja ein MeToo-Fall, wenn man so will, also Frauen haben geäußert oder angeblich geäußert, dass sie von Stefan Gelbhaar belästigt wurden. Und da war es so, dass die Quelle, mit der RBB gesprochen hat, als man die nicht persönlich getroffen hat, sondern nur per Telefon. Und das war, wie sich dann jetzt im Laufe der Wochen herausgestellt hat, dann so der Kardinalfehler. Und diese Gemengelage, also dieses Thema fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, wir müssen darüber mal sprechen.
Der RBB hat sich inzwischen für diesen Fehler auch entschuldigt und auch Fehleranalyse betrieben, wie der RBB sagt. Chefredakteur David Biesinger hat im Medienmagazin von Radio 1 im RBB das Folgende gesagt.
Und das ist ja der schwerwiegende journalistische Fehler, den wir leider eingestehen müssen. Die Identität dieser Zeugin wurde nicht ausreichend überprüft, sprich, es gab kein persönliches Treffen, sondern es war Telefon, es war Text, aber es gab kein persönliches Treffen. Und das ist erstens nicht zulässig, wenn man die Quelle nicht kennt, und zweitens bei einem so sensiblen Thema mit so großen möglichen Auswirkungen geht es schon mal überhaupt nicht. Da haben Feiertage eine Rolle gespielt, da gab es Ausreden von Seiten der Quelle. Und wie wir am Ende wussten oder am Ende heute wissen, war diese Quelle eben eine gefakte Quelle. Und das hätten wir gemerkt, wenn wir uns eben getroffen hätten oder gesagt hätten, ohne Treffen verwenden wir diese Aussagen nicht. Das ist der Kernfehler.
RBB-Chefredakteur David Biesinger über den Fall Gelbhaar. Wir wollen von diesem Fall ausgehend jetzt mal ein bisschen grundsätzlicher auf die Situation des investigativen Journalismus in unserem Land gucken. Wie sieht's da aus in den Redaktionen? Welche Bedingungen tragen möglicherweise dazu bei, dass man ja auf solche Betrügerinnen reinfällt? Welche Rolle spielt der Druck, gute, spannende Geschichten zu erzählen, diese auch zu bebildern, teilweise nachzustellen, wie das heute heißt? Ja, und welche Rolle spielt das Streben nach Klicks, Sensationen und das journalistische Windhundrennen?
Und darüber wollen wir sprechen mit Christoph Kuklick. Er ist Leiter der Henri-Nannen-Schule in Hamburg und damit eines der renommiertesten Ausbildungshäuser des Journalismus in Deutschland. Hallo, Herr Kuklick.
Hallo, schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, der Fall hat ja weit über Berlin hinaus Wellen geschlagen. Jetzt bleiben wir ganz kurz trotzdem nochmal beim Fall Gelbhaar. Jetzt so mit einem Monat Abstand nach der Veröffentlichung durch den RBB. Wie beurteilen Sie denn diesen Fall?
Naja, das ist ein journalistischer Totalschaden. Das ist eine Vollkatastrophe, kann man gar nicht anders sagen. Und was Biesinger gerade gesagt hat, war richtig. Aber man muss auch sagen, nach dem Motto, es gab nur einen Fehler, das stimmt so auch nicht. Es gab mindestens noch zwei schwerwiegende Fehler. Der zweite ist, haben Sie auch gesagt, Sie haben sich auf eidesstattliche Versicherungen verlassen. Das sind so Sachen, die können Leute abgeben. Unterschreiben Sie, das stimmt so, was ich gesagt habe. Irritierenderweise hat der RBB hinterher gesagt, ja, in eidesstattlichen Versicherungen darf man ja nicht lügen. Das ist Quatsch. In eidesstattlichen Versicherungen gegenüber Journalisten darf man lügen, wie man will. Gegenüber Behörden und anderen Gerichten darf man das nicht. Und der dritte große Fehler meiner Meinung nach und vielleicht sogar der schwerwiegendste war, der RBB hat ein Gespräch nachgestellt mit zwei Menschen in einem Raum zu diesem Thema, nachgestellt mit verstellten Stimmen und so weiter. Dieses Gespräch hat es nie gegeben. Das heißt, es sind nicht nur Sorgfaltspflichten verletzt worden, sondern es ist tatsächlich etwas erfunden worden. Es gab vielleicht eine geradezu vorsätzliche Täuschung des Publikums. Und ich finde, das zusammengenommen ist schon wirklich, wirklich gravierend.
Hätten Sie in einem solchen Fall dann schlichtweg gesagt, nein, die Veröffentlichung kann einfach nicht stattfinden? Es gibt ja auch einige Argumente dafür, dass man mit so einem möglicherweise brisanten Thema, an dem was dran ist, auch schnell raus muss.
Dieser Druck ist da. Vorhin, ich weiß nicht, einer von Ihnen hatte gesagt, das ist so die Königsdisziplin des Journalismus. Das stimmt auch. Und das funktioniert meistens nur dann gut, wenn Teams lange zusammenarbeiten. Das sind hochspezialisierte Teams und vor allem extrem disziplinierte Teams. Genau das, was man da spürt, boah, wir haben den Scoop, wir müssen damit raus. Das immer wieder zu sozusagen im Zaum zu halten und zu sagen, nein, wir haben hier hohe Sorgfaltspflichten. Die müssen wir erstmal erfüllen. Diese Selbstdisziplin muss man haben und dafür muss auch die Organisation stimmen. Ein Punkt zum Beispiel, der immer wieder vergessen wird, es gibt so 4 Säulen der Verdachtsberichterstattung. Eine davon ist, dass es auch darum geht, Entlastungen für den möglicherweise, den Bösewicht sozusagen zu finden. Zum Beispiel in diesem Fall, bei dem Vorwurf, Gelb habe versucht, eine Frau in einem Restaurant zu küssen gegen ihren Willen, dann muss man sich auf die Suche machen, das ist in der Öffentlichkeit, wer war an diesem Abend da? Was sagen die? Was haben die beobachtet? Warum erzähle ich das? Solche Recherchen sind wahnsinnig aufwendig, sehr langwierig, sehr teuer. Und ja, der Druck, die abzukürzen und zu sagen, die reicht jetzt, der ist hoch.
Würden Sie den Journalisten, um das nochmal deutlich herauszuarbeiten, raten, also die keinen direkten Draht zu einer Quelle herstellen können, aus welchen Gründen auch immer, wie es in diesem Fall ja offenbar war, verbietet sich da wirklich eine Veröffentlichung in einem solchen Fall?
Im Kern ja. Eine der Säulen der Verdachtsberichterstattung ist, es muss ein Mindestbestand an Beweistatsachen da sein, was Belastbares, das man selber recherchiert hat. Und wenn man die wichtigste Quelle nicht getroffen hat, also sich noch nicht mal von der Identität überzeugt hat, man trifft sie aber auch, um zu wissen, kann ich der Person glauben? Was ist das? Wer ist das? Wenn man das nicht getan hat, ja, dann darf man damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Denn man darf das ja auch als Journalist überhaupt nur tun, weil es ein so hohes öffentliches Interesse daran gibt. Aber dagegen stehen die Persönlichkeitsrechte in diesem Fall von dem Betroffenen Stefan Gelbhaar. Und das muss man abwägen. Und diese Existenz von dem, zumindest die politische Existenz von diesen Menschen ist jetzt zerstört. Und natürlich müssen dann Journalisten im Vorfeld die höchsten Sorgfaltspflichten anwenden.
Welche Rolle spielen die Rahmenbedingungen, dieser Wettbewerb, dieses Windhundrennen? Also hat sich ja mit dem Aufkommen der sozialen Medien, in denen jeder selbst veröffentlichen kann, da nicht auch die Situation von den Redaktionen stark verschärft? Also dieser Druck, schnell zu sein und dass man auch Quote bringen will, dass man Klicks bringen will, das sind doch auch Faktoren in diesem ganzen Spiel.
Das stimmt, aber ich habe dann mit einer Kollegin gesprochen, die das seit Jahren macht und die sagt, das Verrückte ist, diese Aufdeckungsgeschichten klicken oft gar nicht so gut. Das ist oft nicht so, dass die Leute jetzt wie wild klicken. Manche ja, kennen wir auch einige von. Aber es ist überhaupt nicht so, dass die zwingend immer die Klickbringer sind. Sie sind vor allem Renommeebringer. Aber ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückgehen. Ich komme gerne gleich nochmal auf so Social Media etc. Damit man gute investigative Recherchen hat, braucht man wirklich eine funktionierende Redaktion. Ein eingespieltes Team, das auch mit der Rechtsabteilung gut zusammenarbeiten kann. Und das Zweite ist schlicht Ressourcen. Haben die überhaupt die Ressourcen, eine solche Wochen-, monatelange Recherche mit dem Personalaufwand wirklich sauber durchzuziehen?
Nun ist der Fall ja insofern auch interessant, weil es ist ja ein, ich habe es ja gesagt, so ein MeToo-Fall. Da hat ja die Spiegel-Kollegin Jana Löffler ja auch ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Und man weiß ja auch, wie sensibel das alles ist. Sie haben es ja auch gesagt, also da werden ja unter Umständen Karrieren, Lebensläufe zerstört. Das ist ja dann auch nochmal so ein Bereich, wo man sowieso besonders sensibel vorgehen muss, oder?
Ja, genau, extrem. Das ist nochmal eine spezielle Unterkategorie. Diese MeToo-Fälle, das ist ein relativ neues Phänomen. Das gibt es erst seit einigen Jahren nach der MeToo-Bewegung aus den USA und so weiter. Die gab es früher in der Form gar nicht. Und die sind natürlich besonders heikel, aber natürlich auch besonders relevant, durchaus mit großem öffentlichen Interesse. Also ein Bundestagsabgeordneter, wenn das denn alles stimmen würde, der, wie es ja im Vorwurf hieß, systematisch Frauen innerhalb der Partei belästigt, das ist natürlich etwas unbedingt Aufklärungswürdiges. Da muss man sich drum kümmern als Journalisten, das ist völlig klar. Aber eben mit extrem viel Fingerspitzengefühl.
Spielt da auch eine Rolle, dass jeder Journalist natürlich eine Haltung hat und ich sag mal in dieser MeToo-Erzählung man natürlich erstmal auf Seiten derer ist, die im Normalfall halt die Opfer sind. Das spielt möglicherweise ja auch bei so einer Geschichte eine Rolle. Welche Haltung habe ich dazu? Und da ist es auch schwierig für einige, kann ich mir vorstellen, da ganz ausgewogen zu agieren und immer auch zu fragen, was spricht denn ja gegen diesen Vorwurf?
Absolut, absolut. Und natürlich, also sozusagen, ich würde noch nicht mal sagen Haltung, sondern fast so eine Art menschliches Gerechtigkeitsinteresse. Nach dem Motto, jetzt vielleicht nicht bei Gelbhaar, aber bei anderen irgendwie, da sind die Mächtigen, die sich was erlauben können und da sind vielleicht die weniger Mächtigen oder sogar Ohnmächtigen, die endlich auch mal eine Stimme brauchen. Ja, das ist, finde ich, ein völlig nachvollziehbar und auch legitimer Herangehensweise. Aber wieder, ich komme wieder auf die Disziplin. Erst wenn man wirklich die Sachen stichhaltig hat, darf man dann damit auch in die Öffentlichkeit.
In der Taz, da stand auch ein Text dazu, weil die Taz ist ja so ein Beispiel eines Mediums, die sagen von sich selber, also sie stehen auf Seiten der Opfer. Das ist ja jetzt erstmal auch nicht illegitim oder so. Aber man könnte ja auf die Idee kommen, also dass so eine Haltung, das ist ja auch das, was Kai gerade eben angedeutet hat, also diese Intrige, wie sie im Fall Gelper ja offenbar gesponnen wurde, das wird natürlich dann leichter in dem Maße, wo die Medien dann erstmal den Opfern glauben. Ne? Also das ist natürlich auch so eine Schwierigkeit in der Gemengelage.
Absolut. Und es gab ja offensichtlich auch viel Druck aus der Grünen Partei. Und in den Grünen gibt es ja richtig artikulierte Stimmen, die sagen, glaubt allen Frauen. Das ist ja auch so ein MeToo-Satz gewissermaßen. Jette Nietzsche, die Vorsitzende der Grünen Jugend, hat das ja deutlich gesagt. Erstmal grundsätzlich glauben wir den Frauen. Das kann sich vielleicht eine Partei erlauben. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber als Journalisten können wir so nicht agieren. Wir können nicht einfach einer Seite blind glauben, weil wir damit wirklich fundamentale Regeln, auch presserechtliche Regeln unseres Geschäfts verletzen. Das dürfen wir nicht.
Wenn wir noch über Regeln der Umsetzung, der journalistischen Umsetzung sprechen. Sie haben vorhin stark verurteilt dieses Nachgestellte. Also ein großer Fehler war ja in diesem Fall, dass in dem Fernsehbeitrag so getan wurde, als habe es ein Treffen gegeben zwischen Reportern und Quelle. Ist das ein absolutes No-Go oder ist das in der heutigen Medienwelt, in der man unterhalten muss, um gesehen zu werden, geht's manchmal nicht anders?
Etwas nachzustellen, halte ich für überhaupt kein No-Go. Aber dann muss es passiert sein. Hier ist ja etwas nachgestellt worden, was es gar nicht gegeben hat. Und das ist ein No-Go. Nachstellung als solche, warum nicht? Warum nicht?
Also was hat es gegeben? Also es hat gegeben einen Austausch per Telefon oder wie ist die Nachrichtenübermittlung eigentlich erfolgt? Wie war das nochmal?
Das ist unklar. Also der RBB ist ja nach anfänglichem Zögern auch sehr offen damit umgegangen. Biesinger hat ja auch eingeräumt, dass wirklich schwerwiegende Fehler passiert sind, grundsätzliche Sorgfaltspflichten verletzt wurden. Die haben sich bei Gelper entschuldigt. Also sie gehen ja vergleichsweise offen damit um, aber trotzdem sind noch nicht alle Details bekannt. Also ich glaube, da wird noch einiges an Aufklärung kommen. Und ich habe auch den RBB so verstanden, dass er das jetzt vorhat. Und das ist auch richtig so, aber das wird schmerzhaft. Doch, es wird schmerzhaft.
Wenn ich jetzt bei Ihnen Journalistenschüler bin und bei Ihnen in Ihrer Schule eine Ausbildung genieße, was raten Sie denn bei einer investigativen Recherche, die dann auch ja unter Umständen ein bisschen heikel ist? Was sind so die Grundfesten, die Sie Ihren Schülern und Schülerinnen vermitteln?
Erstmal sozusagen die rechtlichen Grundlagen, diese vier Säulen der Berichterstattung, dass es ein berechtigtes Interesse daran gibt, Beweistatsachen, journalistische Sorgfaltspflichten eingehalten werden und eben am Ende auch der Betroffene nicht unbedingt vorverurteilt wird. Das ist ein Feld, das nicht leicht zu unterrichten ist. Es ist sehr, sehr vielfältig. Wir versuchen uns die Besten des Fachs einzuladen, also aus den anerkannten investigativen Ressorts, die das dann versuchen beizubringen, aber es ist sehr vielfältig und hängt auch immer sehr von Umständen ab. MeToo-Recherchen sind ganz anders als, sagen wir mal, Geheimdienstrecherchen. Wieder anders als Recherchen im Islamismus oder in islamistischen Organisationen etc. Also sehr vielfältig. Wir versuchen sozusagen an die Grundlagen zu erinnern und dazu eine der Sachen, die immer gerne übersehen wird, ist ganz wichtig, die Konfrontation. Wenn man das alles recherchiert hat, muss man die Betroffenen mit dieser Recherche konfrontieren. Da arbeiten in diesen Ressorts Experten Tage, wochenlang dran, nur an der juristisch korrekten Konfrontation. Solche Dinge bringen wir bei, gar nicht so sehr, dass alle, die dann aus der Schule herauskommen, das sofort können, aber dass sie wissen, dass sie da aufpassen müssen und sich mit sehr erfahrenen Profis zusammentun müssen, damit am Ende eine solche Recherche auch stichhaltig ist.
Sie fordern mit Recht juristische Korrektheit. Jetzt hat sich aber gerade in der letzten Zeit ergeben, dass wirklich eine Vielzahl von Medienanwälten aktiv ist. Ja. Da wird jedes Wort, jeder Buchstabe auf die Goldwaage gelegt. Wenn ich jetzt mal Audiatur et altera pars und die andere Seite beleuchte, sorgt das nicht auch manchmal für unzulässige Scheren im Kopf, dass man sich einfach nichts mehr traut, weil jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird?
Total. Sie haben ja danach gefragt, was verändert sich zum Beispiel Social Media? Was ist heute verändert? Tatsächlich. Es gibt heute regelrecht spezialisierte Anwälte, die deutlich professioneller, aber auch deutlich aggressiver auftreten. Auch viele andere Leute wissen viel besser, wie sie sich wehren. Landgerichte sind strenger geworden, also da, wo das üblicherweise verhandelt wird. Und in Social Media wird ganz aggressive sogenannte, das nennt sich so Litigation PR, also quasi Jura-PR gemacht. Und da wird auch teilweise mit unsauberen Tricks gearbeitet. Da wird irgendeine Recherche wird in drei Nebensächlichkeiten angegriffen und vielleicht auch von einem Gericht verurteilt. Und dann wird da sozusagen mit Riesenbohai draus gemacht, seht ihr, die Journalisten haben wieder alle gelogen, das ist alles falsch. Stimmt aber gar nicht. Aber es wird ein irrer Wirbel gemacht. Das hat sich tatsächlich verändert, ja.
Herr Kuklick, am Schluss vielleicht mal die Frage, ist sicherlich ein bisschen schwer zu beantworten, aber was ist aus dem Fall Gelbhaar denn zu lernen? Was können sich andere Medienmacher und Medienmacherinnen davon ja vielleicht für die Zukunft abgucken oder eben nicht abgucken?
Naja, also erstmal kriegt eure innere Organisation in den Griff. Baut eure Redaktion so, dass sie sowas überhaupt kann. Bringt Rechtsabteilung und Journalisten zusammen und seid beinhart bei Sorgfaltspflichten. Das muss einfach durchgesetzt werden. Und vielleicht auch kommt zum Ergebnis, hier überheben wir uns. Das können wir gar nicht. Dann lasst es lieber, als dass ihr einen Menschen zerstört. Gleichzeitig würde ich aber empfehlen, sorgt dafür, dass ihr diese Ressourcen habt. Also baut super Teams auf, die das können. Der Bedarf dafür ist riesig. Also es müsste noch viel mehr in diesem Land aufgedeckt werden.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.
Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp, passend zum heutigen Thema. Weitere Perspektiven, weitere Meinungen zum RBB-Fall gibt es im Medienmagazin von Jörg Wagner, das wir Ihnen ans Herz legen mögen. Er beleuchtet jede Woche die Medienwelt und hat sich zuletzt natürlich auch eingehend mit diesem Fall Gelbhaar befasst. Diese und weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek, das Medienmagazin mit Jörg Wagner vom RBB. Unser Tipp.
Medien, cross und quer, der Podcast.